Bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Ich stehe hier draußen in Köln auf der Straße und es geht hier ganz konkret nämlich um ein Produkt von Blackboard und deswegen nehmen wir das so spontan auf. Es geht um unser Bootcamp, was wieder stattfindet. Dieses Jahr am 15. und 16. Mai. Das sind zwei super intensive Tage für diejenigen von euch, die sich darum kümmern, wie bringe ich New Work ins Unternehmen. Ganz konkret, es geht um Collaboration der Zukunft. Wie arbeiten wir im Unternehmen zusammen? Was wollen wir erreichen? Und wir bringen euch in zwei Tagen bei, mit maximal 50 Teilnehmern, wie ihr diese Projekte auf die Straße bringt. Schaut auf die Website blackboard.com/bootcamp. Dort sind Videos vom alten Bootcamp, Videos von Projektbeispielen, was ihr damit erreichen könnt. Darum geht's beim Blackboard Bootcamp über zwei Tage. Jetzt haben wir hier ein bisschen Hintergrundgeräusch mit einem Wagen, der vorbeifährt. Aber es ist ja eben nun mal auch auf der Straße. Also 15. 16. Mai, blackboard.com/bootcamp. Fragt uns einfach, wir schreiben euch zurück. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute mit
Franziska Trautmann
und Christoph Magnussen. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warte mal einen Moment, was läuft hier gerade? Also Caesar ist Michaels Frau,
genau,
und macht heute Podcast-Takeover. Ja. Große, besondere Freude. Das heißt, wir versuchen diesen Rollentausch mal gut hinzubekommen. Ich versuche mich zurückzuhalten. Und wie Michael das sonst immer macht, bist du herausragend gut vorbereitet.
Das gucken wir dann, ja.
Und wir haben einen Gast bei uns, den du auch kennengelernt hast. Herzlich willkommen, Frank.
Hallo.
Bücheler.
Ja, danke.
Ich habe gerade nach einem Titel und nach einer Bezeichnung gefragt und da sagtest du, hast du eigentlich nicht. Insofern.
Ja, also ich kann ihn ganz lang machen und ein bisschen beeindruckend. Dann bin ich geschäftsführender Gründungsgesellschafter von Free Artus, Artists and Refugees United for Freedom GmbH.
Okay, den hätte ich auch nicht hinbekommen.
Nee, da muss man üben, genau. Ja, ich könnte noch andere anbieten. Ich bin dann auch noch geschäftsführender Gesellschafter von Lawrence Berlin Mitte und im wahren Leben Dozent für Ästhetik, für das Fach Art Market und für Dramaturgie und Inszenierung. Und eigentlich bin ich ja Theaterregisseur, Theaterproduzent. In Hamburg habe ich auch ein paar unübersehbare Spuren hinterlassen, so ein gelbliches Theaterteil im Hafen, was 1994 mit Buddy, die Buddy Holly Story eröffnet wurde, was ich Weihnachten 1993 selber gezeichnet habe. Ich habe mal angefangen, Architektur zu studieren, konnte das also ein bisschen. Und ja, dann haben wir es nur 1994 eröffnet und 2000 verkauft und dann ist da auch schon wieder 19 Jahre König der Löwen zu sehen. Man glaubt es nicht, ja.
Okay, das Wahnsinn. Gibt ein Bild.
Und ja.
Jetzt wäre meine Frage, Caesar, an dich. Wie habt ihr euch getroffen? Warum sitzen wir hier zu dritt zusammen?
Genau, das erzähle ich sehr gerne. Ich war im Oktober bei dir im Lawrence mit der Coaching-Gruppe. Ich mache eine Coaching-Ausbildung. Und Barbara von Maibohm, die das leitet, hat uns zu dir gebracht, unter anderem. Und die Woche, das Thema der Woche war Frieden. Und das haben wir eine Woche in Berlin in allen Varianten durchgespielt, uns angeguckt, gelernt, erfahren und so weiter. Und dann sind wir natürlich auch bei dir gelandet. Und ich war schon ziemlich voll von Informationen und Input und saß dann erstmal so ein Tick erschöpft im Lawrence in Berlin, in dem Restaurant, von dem du auch schon gesprochen hast. Und dann sagte Barbara irgendwann, ja, jetzt kommt, glaube ich, nochmal Frank, ich hol den schnell. Und dann standst du am Tisch und hast angefangen zu erzählen. Und nach ein paar Sätzen blieb mir echt die Spucke weg, weil ich dachte, Wahnsinn, was hat der alles gemacht? Was stellt der auf die Beine? So ein Leben ist viel zu kurz für diese 8 Millionen Sachen, die der sich ausdenkt, was dann passiert. Und also das ist jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was ich so dachte. Und dann hast du dich auch wieder verabschiedet und dann weiß ich, dass ich da saß und so dachte, wow, was mache ich jetzt? Weil der muss eigentlich in den Podcast. Ich habe mit dem Podcast aber nicht so wirklich viel zu tun, außer dass ich ihn ab und zu mal höre und natürlich viel Reflexion kriege so von Michael. So, und dann bin ich aber doch hinter dir her und nochmal so durch dieses Treppenhaus. Da wurde schon irgendeine Ausstellung wieder vorbereitet und dann hatte ich dich am Wickel und habe auch sofort gesagt, so, ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus. Hättest du Lust? Kommst du mal in den Podcast und so.
Ja, das fehlt mir noch unter den 8 Millionen Aktivitäten, die ich offenbar nach deiner Rechnung bisher zustande gebracht habe.
Genau, ich habe so grob gerechnet. Und so, und dann haben wir die Karten ausgetauscht und dann habe ich mit Michael gesprochen und sagte, weißt du was, ich habe so einen coolen Typen für euch, der muss unbedingt in den Podcast. Und dann habe ich 3 Sätze gesagt und dann grinste der nur und meinte, ist ja total top. Caesar, mach du doch mit Christoph. Und dann, okay, so hatte ich das Ding und bin jetzt total im Glück, dass großartig. Das alles so funktioniert hat.
Danke. Nach ein paar E-Mails. Ich bin auch schon im Glück, also so oft cooler Typ gehört zu haben. Für mich, das ist ja schon mal ein guter Gesprächsbeginn. Was kommt jetzt noch?
Wie bist du, das ist immer die erste Frage, ne? Also das.
Genau, und daran schließt die erste Frage, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
Ja, durch Zufall. Das ist, glaube ich, wirklich ein gewisses Lebensprinzip. Ich suche nichts, ich finde. Mhm. Wie eben schon gerade gesagt, ich wollte immer Architekt werden in der Schule. Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen, Schulzeit ganz klar, der Typ wird Architekt. Habe es angefangen zu studieren und den Praxisschock gekriegt. Und dann war ich verwirrt, wollte meinen Eltern nicht auf der Tasche legen. Wenn ich schon nicht weiß, was ich will, sollten sie nicht für mich zahlen müssen. Also habe ich nach einem Job gesucht. Ich war schon als Abiturient irrsinnig viel immer im Theater und habe gedacht, oh ja, das ist ganz gut. Das findet abends statt, das kann man mit dem Studium wahrscheinlich verbinden. Und ja, und so habe ich dann entdeckt, dass ich vielleicht Bühnenbildner werden sollte. Und dann war mir klar, nee, ich bin dann doch eher Chef. Ich will Regisseur werden. Und als ich Regisseur war, sehr viel freischaffend, habe ich irgendwann gedacht, nee, ich möchte eigentlich Intendant werden. Oder da ich sehr viel in England unterwegs war und in London Theater gesehen habe, habe ich immer so gedacht, nee, es gibt doch ein anderes Theatersystem. Ich möchte eigentlich Produzent werden. Ich möchte das sozusagen kommerziell machen. Und außerdem, war so etwas geschädigt durch die 68er Lehrer, die wir hatten, oder auch Kollegen im Theater, die es immer als einen Ausweis von künstlerischer Tiefe empfanden, wenn der Zuschauerraum leer ist und es unverständlich ist und ich aber eben in UK ein anderes Theaterverständnis erfahren hatte. Und ja, so wollte ich gerne für ein großes Publikum Theater machen. So bin ich zum Thema Musical gekommen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Musical-Fan. Aber das gefällt mir für ein großes Publikum, die es vielleicht nicht so gewohnt sind, an Kunst teilzunehmen, Theater zu machen. Ja, und dann habe ich einfach gesagt, so, dann mache ich jetzt meine eigene Firma. Und hatte null Erfahrung und habe einfach unter dem Brief geschrieben, Produzent. Und die haben mir geglaubt. Und
hast dir auch geglaubt?
Ich hatte eine kleine Wohnung in Hamburg und habe vor allem damit angefangen, dass ich jeden Morgen irgendwie ein Oberhemd angezogen habe, eine Krawatte umgebunden und ein Sakko, damit ich mir selber glaube.
Okay, und Haltung das, eingenommen.
Das macht viel aus. Wirklich, das ist nicht schlecht. Ja, und dann ging es in unglaublichen 11 Monaten, habe ich dieses Theater in den Hafen gebaut. Alle haben mich für verrückt erklärt, nur zum Glück mein Marketingchef nicht, der gesagt hat, wow, mit einem Schiff ins Theater, das ist was. Ja, so. Und das habe ich dann hier offenbar recht erfolgreich gemacht und noch ein Theater in Bremen gebaut. Ich war in New York unterwegs, im Off-Broadway-Bereich habe ich mitproduziert, hatte das Glück, irgendwie ja sehr viel Broadway-Backstage kennenzulernen. Nach der Produzentenzeit habe ich wieder selber sehr viel so in den Nullerjahren inszeniert und dann auch angefangen zu schreiben. Und dann bin ich auch nach Berlin umgezogen und wohne in Mitte. Und am Nikolaustag 2014 hat sich mein Leben verändert, weil in dem Block, in dem ich wohne, ist auch unter anderem ein Krankenhaus, Hedwigs Krankenhaus, und die hatten so richtig noch so hauswurfmäßig so Zettel da in den Briefkasten geschmissen und gesagt, wir freuen uns, dass wir Menschen, die aus Krieg und Not geflüchtet sind, jetzt hier eine Unterkunft, ein neues Heim geben können. Und wollten so auf gut Wetter machen. Und dann war da eine E-Mail-Adresse und dann habe ich da hingeschrieben, also finde ich gut, und im Übrigen Konzertkarten und sowas, das schnorre ich, ich habe die Verbindung. die wollten keine Konzertkarten, sondern haben gefragt, ob ich am Nikolaustag kommen könnte in das Elisabethhaus und Betten beziehen und sowas, weil das war ein Samstag, am Montag kämen die ersten Flüchtlinge. Naja, und dann bin ich da halt hingegangen und war eine ganz nette Dame von der Caritas, die aber etwas überfordert war mit den organisatorischen Vorgängen. Es wurden ständig irgendwelche Sachen angeliefert. Kaufhof hat irgendwie Bettenbezüge gesponsert und sowas. Dann habe ich gesagt, ich sei Produzent und Regisseur, ich könnte ganz gut organisieren, ob ich das jetzt ein bisschen übernehmen dürfte. Und dann habe ich eingeteilt, dass die Kinder die Treppen rauf und runter rennen. Ganz gendermäßig politisch korrekt. Die Frauen kümmern sich um die Toilettartikel und so weiter. Die Männer, wer beim Bund war, kann Betten beziehen und so. Und das funktionierte dann und es kamen die ersten Flüchtlinge und ich bekam 2 Tage später irgendwie die Einladung zu einer Runde Erfahrung im Ehrenamt mit Flüchtlingen in Berlin. Da bin ich hingegangen, fand es total cool, weil da waren dann so ganz nette, beflissene Hausfrauen und so selbstgebackene Kekse und all sowas. Also absolut old-fashioned. Ja, und so bin ich in diesen Bereich dann so reingekommen. Aber es hat mich, und ich ahnte, als ich zum Bettenbeziehen gehe, da komme ich nicht mehr auf mein Bequemlichkeitssofa zurück, sondern das wird mein Leben verändern. Und naja, dann war Weihnachten und ich habe ein Klavier von Bechstein geschnorrt und habe Kollegen gefragt, berühmte Pianisten haben im Elisabethhaus konzertiert und wir haben im ersten halben Jahr 30 Konzerte dort organisiert, erst für, dann immer mehr mit der Beteiligung der Newcomer, wie ich dann oder wir angefangen haben, sie zu nennen. Und wir haben 3 Ausstellungen gemacht. Einer war ja auch in Hamburg eingeladen bei der Millantor Gallery und ja, und das Ganze hat mir dann eine Einladung einer arabischen Hilfsorganisation eingebracht. Ich sollte doch mal in den Libanon kommen und mir die Flüchtlingscamps, die sie dort unterhalten, angucken. Und ein Kollege und Freund, der bei der Deutschen Botschaft in Beirut ist, hat gesagt, ja, und dann stellen wir dich unter unserem persönlichen Schutz und du kriegst auch noch das gepanzerte Fahrzeug vom Botschafter. Ja, und so bin ich zum ersten Mal in den Libanon gefahren, 2015 im Sommer. Das war zum Teil noch ziemlich heiß. Da war der IS direkt an der Grenze und die Hisbollah reinigte von Süden nach Norden den Gebirgszug, der Libanon und Syrien trennt. Mhm. Und im Norden, in der Provinz Akka, war es noch sehr umkämpft. Da waren 30 Milizen gegeneinander. Und so war ich zum ersten Mal fast in einem Kriegsgebiet und habe vor allem die Flüchtlingscamps besucht. Und das war dann der absolute life-changing-Trip. Mhm. Darüber habe ich viel berichtet und die Leute sind gekommen und haben zugehört und mit etwa einem Dutzend Helfern aus Berlin Mitte, die alle irgendwie aus dem Bereich der Creative Industries kommen, haben wir dann Free Artus, Artists and Refugees United for Freedom, GmbH, gegründet, also eine gemeinnützige GmbH. Wir hatten 2 Ziele. Erstens Professionalisierung unseres Engagements und zweitens wollten wir wirklich auf der so viel zitierten, zu Tode gerittenen Augenhöhe mit den Newcomern kommunizieren, weil mir eben sehr deutlich wurde durch die ersten Reisen, es haben sich schnell weitere angeschlossen, dass wir sehr, sehr viel zu lernen haben. Das sind zwar nur, wenn man Direktflug hat, knapp 4 Stunden, bis man im Middle East ist, aber es ist sehr, sehr anders. Und da haben wir viel zu lernen. Und ja, das wollten wir tun und das tun wir auch. Wir haben dann erstmal mit der Organisation sehr viel Integrationsarbeit, wie das dann so bürokratisch heißt, hier betrieben. Das heißt, wir haben sehr viele Musiker, Designer, Architekten hier wieder zum Start verholfen. Besondere Freude war unser amüsant eigentlich Chabes Dauli, die in den Medien total waren auf ihrer Flucht schon, die angefangen haben, in Athen in Clubs zu spielen und so haben sie das Ganze finanziert. Und ein Mitgesellschafter sagte, du kümmer dich mal um die. Und ich habe ganz arrogant gesagt, ach, die werden schon zu uns finden. Und wirklich ein paar Tage später stand der Chef Anas Mahrebi in der Tür unseres kleinen Souterrain-Büros und sagte, ich bin Anas und hab da so eine Band und wir sind gerade in Berlin angekommen und dann konnten wir denen ein Studio und Wohnraum verschaffen und eben so. Und das war so typisch, was wir gemacht haben. Sehr stolz bin ich auf Mohammed, der in Berlin ankam, kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch konnte und ein Dreivierteljahr Deutsch gelernt hat bei uns in Camera Acting und anderen Schauspielprojekten war und nach einem Dreivierteljahr bei der Ernst-Busch-Schule in Berlin aufgenommen worden ist und sein Schauspielstudium, das er nach 2 Semestern in Damaskus abbrechen musste, jetzt wieder aufnehmen konnte und perfekt Deutsch spricht und nach wie vor ein sehr guter Schauspieler ist und immer ein besserer wird. Das sowas haben wir zuerst gemacht und dann wurde dieses Flüchtlingsheim, das war also ein temporäres Ding, wurde geschlossen und die Bewohner waren ganz deprimiert. Jetzt wurden sie nämlich an den Stadtrand von Berlin abgeschoben oder nach Brandenburg und sie fanden es alles so toll, dass sie in Mitte waren, da wo die Museen sind, die politischen Organisationen, die Konzerthäuser und so. Und sagten, sie hätten so gerne weiter einen Treffpunkt da. Ja, und das war mir dann so im Hinterkopf und in der Zwischenzeit war mein heutiger Geschäftsführungskollege und auch Mitgesellschafter Bashar Hassoun mir bei verschiedenen so politischen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und ja, wir haben dann gefunden, dass wir zusammenarbeiten. Bashar Hassoun ist vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen mit seiner Frau zusammen und spricht auch super Deutsch und ist ein Kaufmann, hat schon mit 14 angefangen, in Damaskus in den elterlichen Unternehmungen zu arbeiten, so dass er also jetzt über 20 Jahre Erfahrung verfügt. Und ja, und dann haben wir Freatus weiter ausgebaut und haben Anfang 2017 ein Maklerschild gesehen in einer, ja, so einem Eckladen in Berlin-Mitte, schräg gegenüber wohne ich. Deswegen ist mir aufgefallen. Ja, 2 Tage später haben wir es besichtigt. Es sah grauenvoll aus, fast 500 Quadratmeter, schwerst sanierungsbedürftig, 5,60 Meter hohe Räume. Aber wir fanden, es sei ideal für uns geeignet.
Wie viele wart ihr denn zu der Zeit?
Gesellschafter? Also es waren 12 Gesellschafter. Die anderen 10 waren etwas entsetzt, was ihre beiden Geschäftsführer da gerade anleiern, haben aber gesagt, ja, also macht mal und ihr wisst hoffentlich, was ihr tut. Das wussten wir nicht immer, aber das ist ja wichtig als Entrepreneur, dass man vorher nicht weiß, wie schlimm es wird. Und wir haben die Gesellschafter dann ein bisschen beschäftigt, indem wir gesagt haben, findet doch bitte einen Namen dafür. Und dann war einiges im Gespräch von Fremdenzimmer bis Ausländerbehörde. Es wurde alles verworfen und dann kam Jan ten Haven, der Dokumentarfilmer, und sagte, wie wär's denn mit Lawrence? Lawrence of Arabia. Wir dachten, ja, gute Idee, Lawrence geht. Das kann man in jeder Sprache aussprechen, das kann man gut behalten. Dann haben wir, da das ja eine ziemlich ambivalente Persönlichkeit war, so die Newcomer gefragt, wie klingt denn das für euch? Und die fanden eigentlich, nee, das sei ein großer Liebhaber und der arabischen Kulturen gewesen. Und ja, er hat sich auch ein bisschen scheiße benommen, aber im Großen und Ganzen würde er in seiner Widersprüchlichkeit durchaus den Landstrich da repräsentieren. Das ginge schon okay. Ja, dann haben wir es Lawrence genannt.
Okay.
Und ein junger Designer aus Damaskus hat das Logo entworfen. Und dann haben wir wie wild saniert, 4 Monate lang und das Ganze im August 2017 eröffnet. Ja, und da warst du dann. Also ein bisschen später. Mhm, und ja, dazu kann man sagen, wir sind eben ein kleines Kulturforum. Wir haben eine Galerie, wir haben kleinere Veranstaltungsräume. Am Samstag eröffnen wir jetzt unsere 12. Ausstellung in den 1,5 Jahren. Und ja, und dann haben wir vor allem eben ein großes arabisches Restaurant. Okay. Die Küche ist komplett in syrisch-kurdischer Hand, bis auf einen libanesischen Sous-Chef. Und ansonsten sind so etwa 70% unserer Mitarbeiter haben Fluchthintergründe. Die meisten kommen aus dem syrischen Kriegsgebiet. Und ja, und ich habe mal gesagt in einem Interview, wir haben etwas gefunden, was wir nicht gesucht haben, aber es ist großartig. Und da machen wir jetzt weiter. Ja, und das ist es. Es ist ein ganz toller Ort des Austauschs geworden, des ideologiefreien Austauschs. Natürlich wird auch viel über Politik bei uns gesprochen, aber so das unmittelbar Parteipolitische bleibt auch so ein bisschen draußen, obwohl wir so ziemlich die Bundesregierung schon bei uns zu Besuch hatten und auch vielversprechende zukünftige Kanzler sind Stammgäste. Der kanadische Minister of Immigration war schon da und hat gefragt, ob wir nicht ein Lawrence in Toronto aufmachen würden, wie wir überhaupt sehr viele Gäste aus Toronto haben. Da waren mal welche da und die scheinen das da immer in den sozialen Medien zu verbreiten, dass es bei uns lecker und cool ist. Und jetzt sind, glaube ich, alle Kanadier, die nach Berlin kommen, müssen einmal ins Lawrence gehen. ja, und das funktioniert gut. Und dann haben wir gedacht, aha, dann scheinen wir damit ja was gefunden zu haben. Und da machen wir weiter. Und ja, so entstand auch durch die nächsten Reisen, die wir beziehungsweise auch ich gemacht habe. Ich war dann in Damaskus noch zu heftigen Kriegszeiten. Ja, und so entstand die Idee, doch ein Netz von Lawrences aufzubauen in Europa und in Middle East, um ja die Kulturen zu bridgen. Und da sind wir jetzt dabei. Wir machen ein zweites, noch viel größeres Lawrence Ende des Jahres in der Westcity in Berlin auf. Und nächste Woche bin ich dann wieder in Beirut und in Damaskus. Und in beiden Städten haben wir super Locations gefunden. Und ja, sind jetzt dabei, die Verträge final zu verhandeln und besorgen die Finanzierung gerade. Wir machen das dann immer mit lokalen Partnern. Und während wir in Berlin übrigens, das muss man sagen, bestes arabisches Restaurant geworden sind, hat mitvergnügen.de gefunden, werden wir natürlich da unten jetzt nicht libanesisch oder syrisch kochen. Da gibt's schon so ein paar, die das können. Wir werden natürlich deutsche europäische Küche präsentieren. Wir werden deutsche europäische Künstler ausstellen, um so den Dialog zustande zu kriegen.
Wow.
Ich habe jetzt einiges an Aktivitäten ausgelassen, was Freatus noch nebenher macht. Also wir haben zum Beispiel noch ein akademisches, studentisches Projekt, das heißt Fremd und Fremdheit, das wir mit den SRH-Hochschulen in Berlin, der Biennale in Venedig und der ALBA, der Akademie Libanese des Beaux-Arts in Beirut, jetzt im dritten Jahr durchführen, finanziert vom DAAD. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Da können wir ja noch zu kommen, wenn ihr wollt.
Ich kriege jetzt aber so eine Idee, was Cesar gerade meinte mit, wie passt das alles irgendwie rein?
Wow. Nee, passt nicht. Ich lerne auch noch Arabisch. Meine arme Lehrerin Lina, der ich wirklich auf Knien dankbar bin für ihre Geduld, sie gibt einfach nicht auf, weil ich natürlich nie dazu komme, Hausaufgaben zu machen und endlose Pausen immer wieder zwischendurch habe. Aber irgendwann, ich will es verdammt noch mal hinkriegen. Wer mal angefangen hat, Arabisch zu lernen, weiß, wovon ich spreche. Deutsch ist als gelinde gesagt einfach zu bezeichnen gegenüber dem Arabischen.
Ja. Aber vielleicht kommt die Sprache auch zu dir, so wie die anderen Sachen auch alle zu dir gekommen sind.
sag das dem Arabischen bitte ja nochmal. Mach's ihm nochmal ganz deutlich, ja.
Echt Wahnsinn.
Irre. Also ich bin sehr baff, weil ich, wie gesagt, bin immer mehr das Blank in der Vorbereitung, so ganz, ganz grob. Ich bin jetzt wirklich baff. Also ich habe ganz viele Fragen, aber eine, die mich jetzt so umtreibt, es gibt viele Menschen, die, wenn sie so viele verschiedene Themen haben, damit dann auch irgendwann überfordert sind, das alles im Blick zu haben. Und die Frage, die mich gerade so ein bisschen treibt, ist das für dich alles eins so ungefähr, dass du sagst, ich habe so eine Sache im Kern, von der ich merke, die treibt mich aus irgendeinem Grund? Oder fällt es dir einfach leicht, so viele verschiedene Sachen anzustoßen und zu jonglieren?
Ja, um Bonmot zu machen, könnte ich natürlich sagen, natürlich bin ich permanent überfordert, aber das ist mein Lebensprinzip. Naja, ich bin schon Generalist. Also also es fällt mir unglaublich schwer, jeden Tag an denselben Schreibtisch zu gehen und sowas zu machen. Als Theaterregisseur war super, 6 Wochen Proben, da lauf wie ein Uhrwerk, mache ich sowas, aber so Routinen sind nicht so ganz mein Ding, sondern immer Neues probieren, Leute zusammenbringen. Ein Professorenkollege von mir an der Uni hat gesagt, ja, ich hätte halt also ich sei schon noch durch und durch ein Künstler für ihn und jetzt würde ich eben soziale, humanitäre Kunstwerke schaffen. Und ein bisschen ist das, glaube ich, auch so. Das kann man auch in meiner Generation von vielen Theaterkollegen so sehen, die versuchen, irgendwie die Realität ins Theater zu holen. Also Theater mit Strafgefangenen, mit Roma, mit, ich weiß nicht, auch mit Geflüchteten und so. Vielleicht ist es mir zu eng geworden, diese Bühne. Und deswegen bin ich da rausgegangen. Im Übrigen, sowas, wenn du da bei uns warst im Lawrence, das ist natürlich 440 Quadratmeter Nettofläche Bühne. Das hat auch sowas. Und ich werde da natürlich auch viel angesprochen oder beobachtet, wenn wir eine Aufstellung hängen und so. Das ist schon ein bisschen auch meine schauspielerische Grundausbildung hilft auch da wieder und kommt wieder zum Tragen. Ja, es ist auch in der Tat manchmal schwierig, bei all dem den Überblick zu behalten und im richtigen Moment zu sehen, was kann ich womit zusammenkriegen, was ist jetzt reif, dass es umgesetzt wird. Aber im Grunde ist, man kann, glaube ich, ziemlich entspannen und es kommt. Eine gute Freundin von mir, Janet Sternberg, in Los Angeles, hallo Janet, sagt immer so schön, things fall into place. Und das ist mehr als das Deutsche, es kommt, wie es kommt, sondern nein, die Dinge geschehen einfach. Sie haben ihren Weg und sie finden zu uns. Und dann muss man das Talent haben, sie zu erkennen und auch zu ergreifen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich mein künstlerisches Talent. Ich kann es ergreifen und dann funktioniert das Ganze auch irgendwie und kommt immer wieder zusammen. Und man muss natürlich, ich glaube, das habe ich ziemlich echt Nerven haben, weil manchmal denkt man, oh Gott, wie kriege ich das Ganze jetzt zusammen? Und dafür habe ich die Theorie der schlimmstmöglichen Verschlimmerung formuliert.
Szenario?
Ja, nach Beckett. Also dann, wenn man wirklich denkt, jetzt geht gar nichts mehr, dann kommt noch eine Katastrophe obendrauf. Und wenn man denkt, jetzt reicht's wirklich, kommt noch eine. Und dann plötzlich gibt's den Bang und in einem Moment löst sich alles. Und das muss man einfach nur durchhalten und geradezu auch diesen Punkt fast provozieren. Das ist so wie das Glück. Natürlich braucht man Glück. Aber man muss es provozieren, man muss einfach Sachen machen, damit das Glück sagen kann, hallo, hier bin ich, nimm mich.
Vergiss mich nicht.
Ja, genau. Nicht? Wenn man nur irgendwie auf seinem Sicherheitssofa sitzen bleibt, dann wird es mich nicht finden. Ja, dafür muss man dann eben auch mal ein Risiko eingehen.
Und hattest du dieses Vertrauen da rein schon immer? Das stelle ich mir sehr schwer vor für so einen 20-Jährigen.
Nee, wahrscheinlich, ja, vielleicht schon. Mein Vater, Ur-Berliner, hat immer so zu mir gesagt, du machst das schon.
Aha.
Und das war ein bisschen auch so, oh nee, was so ein Jugendlicher da alles will und so, lass mich ein bisschen in Ruhe damit. Aber auf der anderen Seite hat er mich immer sehr bestärkt, einfach, du machst das schon. Also es wird schon irgendwie laufen. Mhm. Und wir müssen ja auch mal so sagen, wir sind doch hier in Deutschland, in Europa in einer so unglaublichen Situation. Mhm. Wenn wir zu einer gewissen, sagen wir, mittleren Gesellschaftsschicht gehören, es kann uns doch gar nichts passieren. Wir werden doch immer aufgefangen. Also wo ist das Risiko? Ja, meinetwegen, ja, dann verliere ich vielleicht mal Geld oder irgendwie so. Aber deswegen ist ja noch nicht aller Tage Abend. Das sieht in Camps, in den Slums, in Kairo und in Beirut komplett anders aus. Aber doch hier nicht. Also kann man das doch mal investieren und angehen.
Und deine Mutter hat dir das was Ähnliches vermittelt?
Überhaupt nicht. Das totale Gegenteil. Sie war ganz ängstlich, sehr kriegsgeschädigt. Und vielleicht deswegen war das so ein Ding auch, das hinter mir zu lassen und zu das überwinden, zu heilen. Mhm. Weil ich wahrscheinlich das nicht wollte, ängstlich leben.
Mhm. Wow.
Ja. Und nun lebe ich, weiß Gott, nicht ängstlich, nicht? Und werde, es gibt unendlich viele Probleme in jedem Moment, aber ich bin es so leid, Probleme zu haben. Ich will nur Lösungen haben, ich denke nur an Lösungen und man wird total beschenkt natürlich auch. Wenn ich ins Flüchtlingscamp komme, ich habe einen ganz süßen Freund, Abud. Der ist jetzt 6. Ich habe ihn kennengelernt bei meinem ersten Besuch im Camp, im Al-Auda Camp im Bika Valley. Und da stand er alleine vor der Hütte seiner Familie, sah mich und war völlig fasziniert. Starrte mich an. Ich glaube, er hörte auf zu atmen. Ich hielt an. Er rannte in die Hütte, kam auf dem Arm seiner bildschönen Mutter zurück und die erklärte dann, dass ihr jüngster von 5 Söhnen blaue Augen hat. Und ich war der erste erwachsene Mann, den er gesehen hat mit hellen Augen.
Ja.
Er wusste also 2 Dinge. Erstens, ich bin nicht allein. Zweitens, mit diesem Makel kann man alt werden. Und und dann habe ich ein Foto gemacht und das hier immer wieder gezeigt und alle haben geschmunzelt, wie ihr jetzt. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal einen Papierabzug und schicke das der Mutter. Aber ich wusste gar nicht, wie sie heißt. Ich wusste damals auch noch nicht, in so einem Flüchtlingscamp hat man da eine Adresse? Haben diese Gassen da irgendwie Namen oder Nummern oder so? Also habe ich an das Headquarter in Beirut den Brief geschickt, eine kleine Zeichnung gemacht, da und da ist es. Und wenn ihr wieder hinfahrt, versucht sie ausfindig zu machen. Haben sie gemacht. Und Khadra, wie sie heißt, und ich heute weiß, bekam also den Brief, brach in Tränen aus, dass der reiche Mann aus Europa sich an sie erinnert. Ich bin definitiv nicht reich, schon gar nicht, seitdem ich Phreatos mache und das Lawrence. Aber alle aus Europa sind reich für sie. Ja, also dass der an sie denkt und ihr dann auch noch einen Brief schreibt, das konnte sie überhaupt nicht fassen und hat dann etwas sehr Bemerkenswertes noch gesagt, dann werde ich jetzt meine Jungs zur Schule schicken.
Wow.
Zu diesem Zeitpunkt war ihr Mann noch im Krieg vermisst und ja, sie hatte die 5 Söhne durchzubringen. Ja, und dann hat sie die eben auch zur Schule geschickt, was damals noch ging. Heute ist es schwieriger. Der Libanon versucht, dass die Kinder nicht zur Schule gehen, damit sie jetzt "We should go now", wo Frieden in Anführungsstrichen in Syrien herrscht. Ja, und und das dann Abud. Und dann habe ich beim nächsten Besuch ihm natürlich 2 kleine blaue Spielzeugautos mitgebracht und seither kriegt er immer blaues Spielzeug von mir, auch blaue Fußbälle und so. Und jetzt die Familie zurückgegangen nach Syrien. Und das hat mir Abud, der jetzt eben 6 ist, erzählt bei meinem letzten Besuch in dem Camp. Der war spontan, habe ich morgens aus Beirut gewhatsappt an den Vater Ahmad.
Der war dann wieder da.
Ja. Mhm. Surprise, surprise. Ich komme gegen Mittag. Hab keine Antwort gekriegt. Das ist oft so, weil das Netz immer zusammenbricht in den Camps. Und und dann kam ich da also an und keiner hat mich erwartet. Das ist noch nie passiert. Es war auch gerade, die Schule ist wieder eröffnet worden. Es war gerade Pause. Man hörte also großes Geschrei von dem Anführungsstrichen Schulhof. Und dann ein gellender Schrei. Frank! Abud hat mich gesehen. Jetzt würde er immer mal gucken, ob nicht Frank irgendwie zum Tor hereinkommt. Und dann rannte er und 20, 30 andere Kinder alle mit Frank auf mich zu. Abud sprang mir auf den Arm. Abud sprang mir auf den Arm und umarmte mich. Und seine Hose war doch deutlich feucht. Ich glaube, vor Freude konnte er es nicht halten. Und und dann kam sein Bruder Amer auch. Und Abud hat mir dann erzählt, sein Arabisch verstehe ich nämlich, dass der Vater und die beiden älteren Brüder eben in Syrien sind, um die Lage zu checken, weil sie zurückgehen wollten. Abud war natürlich noch nie in Syrien, der weiß gar nicht, was das ist. Aber ich habe gewusst, warum mich keiner empfangen hat. Ja, der Vater hat meine Message gar nicht gekriegt. Und so. Aber das sind natürlich so ganz wunderbare Momente, wo man dann auch weiß, wofür man vieles an Kämpfen auf sich nimmt. Und die Erwachsenen in den beiden Camps, die wir mit Phreatos und unseren Mitteln mit unseren Studenten zusammen betreuen, sagen, es sei ganz toll, wir seien würden zu den wenigen gehören, die auch immer mal wieder kommen oder die immer kommen, die konstant kommen, weil es gäbe so eine Art Camp-Tourismus. Wer hier schon alles gewesen sei, Monsieur Hollande und. Mhm. Der französische Präsident damals war eine Viertelstunde in dem Camp und hat eine Rede gehalten, eine Pressekonferenz gegeben und Fotos gemacht. Für den war das natürlich reine Dekoration und hat nichts mitgekriegt, wie viele andere eben auch. Und sie kommen dann nicht wieder. Und das wird uns hoch angerechnet, auch wenn wir vieles nicht mehr tun können, weil immer wieder ist die Frage, wir wollen nach Deutschland kommen, wir wollen nach Europa gehen. Bitte bringt uns nach Europa. Und wir nur dastehen und sagen, es tut uns furchtbar leid. Wir können auch nur sagen, nehmt das Schlauchboot. Und das raten wir euch wirklich nicht. Ansonsten hat Europa eine Situation geschaffen, die uns Europäer, finde ich, entwürdigt. Wir können nicht machen, was uns unser Herz sagt, was die Menschlichkeit uns eigentlich gebietet. Und wir sind in dieser Situation gefangen. Und das, was wir tun können, versuchen wir zu tun, dass wir eben einfach wenigstens da sind und an Ort und Stelle dann helfen und versuchen auch ganz simpel so Mut zuzusprechen. Also ist wenig und es braucht weiß Gott mehr. Das Leben in Flüchtlingscamps ist mega hart. Mhm. Im Sommer ist es heiß, im Winter arschkalt. Das BK Valley zum Beispiel ist durch 1,5 Millionen Flüchtlinge ökologische völlig aus dem Gleichgewicht geraten, die Böden verkarsten durch die vielen Brunnen, die gebohrt werden, dass der Boden nimmt das Wasser gar nicht mehr auf in einem super fruchtbaren Tal. Und ja, das fließt nur so weg und hat im Januar ein paar Flüchtlingscamps einfach so weggespült, nicht? Und das ist alles mega hart. Und die Bewohner bekommen im Augenblick ist wieder ganz gut, nämlich ganze 27 Dollar vom UNHCR pro Kopf pro Monat. Es war aber auch schon mal 13 Dollar. Je nachdem, wie voll die Kassen sind. Herr Trump findet ja, dass die UN zu viel Geld kriegt dafür. Mhm. Deutschland zahlt konstant 400 Millionen Euro im Jahr, damit UNHCR das dann dort verteilt. Aber das ist, was dann dabei rauskommt. Und und die Bewohner in den Camps, Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Die beklauen sich gegenseitig und ist ein harter Kampf. Und das wünscht man keinem. Und wir versuchen dann eben ein bisschen gegenzuhalten und mit unseren Mitteln von Kunst, Kultur gegen anzuarbeiten.
Und das macht ihr auch in den Camps?
Ja. Ja, also okay. Zum Beispiel das besagte Studentenprojekt, um es nochmal zu sagen, Fremd und Fremdheit, hat im letzten Jahr, haben da etwa 30 Studenten aus Berlin und Beirut, aber auch schon aus Berlin und Beirut mega international zusammengewürfelt, erst ein Research gemacht, das heißt rausgefunden, was sind die Bedürfnisse der Bewohner. Und es ging darum, das war schon im Jahr vorher ein Wunsch, der dort geäußert wurde, so eine Art Community Space zu haben. Und dann haben die Studenten einen modellhaften Community Space für Flüchtlingscamps designt. Das war so das Ergebnis dann. Und das stellen wir natürlich dann auch Hilfsorganisationen vor. Das haben wir auch den Bewohnern im Camp vorgestellt. Und das sind ganz wichtige Momente, glaube ich, auch, weil die Menschen merken, dass sie doch gehört werden, dass sie nicht irgendwie nur Masse sind, die auf dem internationalen Schachbrett der Machtpolitik hin und her verschoben werden.
Und ja, eigentlich noch nicht mal geduldet. Also
ja, und die wirklich, ja, oder die als Masse einfach benutzt werden. Ja. So mit 1,5 Millionen Flüchtlingen kann man ja ganz gut Weltmächte auch mal unter Druck setzen. Und im Augenblick sind in Syrien rund 70.000, 75.000 Rebellenkämpfer im Norden um Idlib zusammengeführt, wie wir wissen. Und die große finale Schlacht wird deswegen nicht begonnen, weil das ist ein Machtinstrument ganz einfach. Die sind hochgewaltbereit und da wird garantiert in den Hinterzimmern der internationalen Politik gedroht, wir schicken euch mal 5.000 Stück davon nach Europa. Dann habt ihr echt ein Problem. Da ist alles das, was ihr bisher in Paris, Berlin, Cannes oder Nizza war es, so erlebt habt, das war eine Übung. London, muss man auch noch dringend sagen, nicht? Das wissen natürlich die Menschen, wie sie da einfach hin und her geschoben werden zwischen Westen, Osten, Iran, China, Russland und Europa, Amerika. Die gucken schon alle auch die News und kriegen das schon mit, nicht? Und da versuchen wir, unser Ding zu tun, ein bisschen Menschlichkeit gegenzuhalten. Ein
bisschen Licht da reinzubringen.
Vielleicht, hoffentlich.
Du hattest vorhin gesagt, jetzt kommt ihr wirklich auch regelmäßig wieder und du hast das Bild, also ich habe dann sofort immer relativ schnell ein Bild vor Augen, ich stelle es mir dann vor, du hast auch sehr bildlich darüber gesprochen und jetzt stelle ich mir vor, wie hart es dann auf der anderen Seite ist zu merken, ich würde gerne stärker wirken und würde gerne mehr machen. Mhm. Und merke aber, da ist eine Grenze gesetzt. Gerade für jemanden, der so viel Trieb hinter sich hat wie du, gefühlt, wo du sagst, so, oh, das muss ich machen, das passiert und das kommt zu mir. Wie grenzt du dich denn auch davon ab? Weil ich sag mal, du bist jetzt von deiner bequemen Couch, wie du es vorhin genannt hast, aufgestanden und hast begonnen, weil du gesagt hast, das ist jetzt mein Thema, es hat mich gefunden. Und merkst dann aber auch, okay, jetzt bin ich an so vielen Stellen, vielleicht komme ich an eine Grenze und bist du da nicht auch frustriert, dass du sagst, das ist deprimierend, das zieht mich runter? Oder kannst du dich da auch dann auch von abgrenzen, dass du sagst, okay, ich weiß, bis hierhin kann ich das machen und bis dahin und dann nicht weiter? Oder
Ich denke einfach, dass was ich tue, vielleicht ein bisschen exemplarisch ist. Wenn's,
das ist ein Vorbild.
Andere machen, sich dadurch ermutigt fühlen oder einfach in ihrem Bereich ihr Ding machen, dann ist es schon sinnvoll. Mhm. Und ja, ich würde natürlich gern noch viel, viel mehr helfen. Das geht nicht. Und es ist natürlich auch total schwer im Camp. Warum kriegt Abud Geschenke und warum kriegt der kleine Junge von nebenan nichts? Und das Mädchen von gegenüber, die immer so süß ist, die kann ich nicht auch beschenken. Wir sind keine Organisation, die eben das Materielle verbreiten kann. Ja, ich denke einfach, es ist exemplarisch. Es zum Beispiel, also viele der Campbewohner sind auch depressiv, sind lethargisch geworden durch die Situation. Und wenn wir dann so der einen Familie oder der anderen eine Unterstützung geben können, dann sehen die anderen auch, ah, es geht ja doch. Also wenn wir wollen, dann können wir doch auch noch irgendwie was tun. Und wir sind schon auch noch Meister unseres eigenen Schicksals auch, trotz der ganzen Politik und was alles drumherum spielt. Man kann schon noch auch selber gestalten. Also wenn wir das vielleicht vermitteln können, damit beruhige ich mich, dass ich doch noch so 3 bis 4 Stunden Schlaf kriege. Die braucht's dann eben auch. Aber ja, es ist schon, natürlich denk ich, wie kann ich mehr machen? Wie kann ich meine Kräfte möglichst optimal einsetzen? Und da muss man aber natürlich sagen, auch jeder hat so seine Kräfte. Wir haben das Prinzip Lawrence gefunden. Das scheint sehr meinen Mitstreitern wie Bashar Hassoun und vielen anderen sehr zu liegen.
Und dir auch.
Dann, und mir natürlich eben auch. Und dann machen wir eben das. Andere sind geborene Politiker. Ich denke, okay, Kevin Kühnert ist Stammgast bei uns und als ich ihn das erste Mal begrüßt habe, hat er gefragt, was macht ihr hier? Ich habe ihm das ein paar Minuten erzählt. Danach kann der das in 3 Sätzen absolut kameramedienreif wiedergeben. Das ist seine Fähigkeit. Soll er das machen? Soll er Kanzler werden? Hoffentlich hat er lange genug Zeit dafür, sich vorzubereiten. Und er macht das. Wir machen anderes. Und es gibt auch viele, viele Menschen, die im Libanon, in Syrien helfen auf ihre Art und Weise. Und das muss man eben einfach feststellen. Wir sind nicht alle gleich. Das ist ein großer Irrtum. Die Menschen sind sehr ungleich. Das ist sehr gut so. Und jeder muss nach seinen Möglichkeiten tun und tun können.
Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, diese intrinsische Motivation, was kommt sozusagen automatisch aus mir raus oder was erscheint mir leicht, wobei das ja an gar keiner Stelle sich leicht anhört, was du machst, aber du bist eben von innen motiviert oder lässt dich motivieren und das finde ich enorm wichtig, also heute noch viel wichtiger oder es war immer wichtig, dass du nicht so ausbrennst.
Wenn jetzt jüngere Leute zuhören, wir haben so die Jüngsten, so 11, 12 Jahre alt, du siehst die Situation und auch Sachen, die du jetzt siehst, auch Wahrnehmung. Ich sag mal, wir haben ja heute gefühlt, kannst du dich ja im Alltag unfassbar gut ablenken mit ganz vielen Themen, weil es einfach so viel auf dich einprasselt. Und du würdest jetzt jemandem im Alter was mit auf den Weg geben. Auch von den Sachen, die du gesehen hast, wo du sagst, schau mal dahin oder guck dir das mal an. Was wäre das?
Das Wichtigste ist, habt keine Angst. Seid einfach souverän. Things fall into place. Und seid neugierig. Offen sein. Ist total spannend, was alles auf diesem Planeten passiert. Man muss wirklich keine Angst haben. Alle Menschen wollen eigentlich irgendwie in Frieden einfach ihr Leben leben. Und ja, also das würde ich einfach mal so sagen. Wenn sie ein bisschen älter sind, würde ich es vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Aber das da so erstmal. Für welche Altersgruppe soll ich noch den klugen Ratschlag geben?
Ich werde die andere Frage, die sich hier an Caesars Frage auch mit der intrinsischen Motivation nochmal anschließt, die mir so ein bisschen brennt. Wann hat dann der junge Frank gemerkt, du hattest das eingangs erzählt und dann wusstest du, du wolltest nicht Architekt werden und du hast das gesehen, hast du das gemacht. Das scheint so, als wenn du sehr viel stärker auf dich selber hörst, als viele andere Menschen das tun, die das Gefühl haben, ich muss etwas tun. Und dann sagst du, mache ich nicht. War es von Anfang an so? Du hast gesagt, du hast von deinem Vater erzählt.
Ja. Na, vielleicht habe ich auch gar nicht so sehr auf mich gehört. Also, neulich bin ich ganz dämlich, habe ich mir das Knie gestoßen, hat total weh getan, dann versuche ich das einfach zu ignorieren. Es ging dann auch wieder weg. Und man darf nicht zu viel auf sich hören. Man muss einfach mein inneres Glück liegt nicht in mir, sondern es liegt draußen. Und von da kann es kommen. Also ich glaube, ich bin einfach ein Gestalter, ein Macher. Und es macht mir total Spaß. Meine glücklichsten Kindheitstage waren Sonntage, die ich komplett mit meinen Legosteinen verbringen konnte. Und da musste immer alles bis zum letzten Stein verbaut sein. Und wenn es fertig war, hat es mir zwar total leid getan, aber ich habe es wieder kaputt gemacht.
Um wieder den Raum frei zu haben.
Um wieder neu aufbauen zu können. Und das ist sozusagen das Lebensmodell. Ich habe jetzt das Theater am Hafen nicht zerstört. Ich habe es nur verkauft. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich wende mich dann eben wieder neuem zu und baue es wieder auf. Und das scheint dann eben auch die Kraft dafür zu geben. Aber ich gebe auch zu, oft fehlt mir dann auch mal die Kraft. Und ich denke, oh mein Gott, muss das jetzt sein? Könnte ich jetzt nicht einfach sitzen bleiben und nichts tun? Aber es geht dann eben nicht.
Ja.
Und dann darf man nicht zimperlich mit sich selber sein. Also muss man halt machen.
Wir sind gerade dabei, schon wieder die Stunde zu knacken. Ich habe euch gesagt, das fliegt vorbei.
Habe ich euch zugequatscht?
Also, das Ziel der Übung.
Also das ist A, das Ziel der Übung. Und wie gesagt, bei mir vielen spielte sich sehr viel Bilder im Kopf ab. Bevor ich jetzt hier den Zeitmesser mache, was wären Themen noch, die dir unter den Nägeln brennen?
Also du hast das schon teilweise auch angesprochen, aber das, was mich natürlich sehr interessiert noch, ist, wie du deine innere Schale auffüllst. Also es gibt's von Bernhard von Clairvaux, uralt. Dieses, was heute auch alle möglichen Gurus und ich weiß nicht, wer alles das wieder aufnimmt, dass man erst die eigene Schale füllt und das, was dann überquillt, damit fängt man an auszuteilen und zu helfen. Und es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, diese eigene Schale zu füllen. Wie geht das bei dir?
Ich erfahre gerade von dir, dass ich eine eigene Schale habe.
Nimm das nur als Bild.
Ja, ich weiß. Ich denke da, glaube ich, nicht so drüber nach. Und nein, wenn da irgendetwas ist, was vorher nicht war, und es ist gut und es ist schön, Schönheit treibt mich, glaube ich, an, dann ist das schon, dann reicht es. Also, dass es da jetzt ein Lawrence gibt und die Leute kommen und sagen, oh, ist das hier schön und so leckeres Essen. Ich meine, das ist ja auch so absurd. Ich kann überhaupt nicht kochen und bin selber ein ganz schlechter Esser immer gewesen. Und jetzt habe ich ein Restaurant, wirklich. Ich kann noch nicht mal Nudeln und nun mache ich das. Aber das ist vielleicht auch so ein Prinzip, dass irgendwie die größten Gegensätze immer
dich ziehen.
Und ich glaube grundsätzlich einen besonders anziehen. Und in diesem Bereich entwickelt man dann eine besondere Sensibilität und dadurch dann in der Folge auch eine Professionalität, weil man etwas problematisiert, was anderen gar nicht so problematisch ist. Ich habe das früher schon im Theater beobachtet. Tänzer klagen ständig, die Gelenke tun weh, der Rücken, die Füße und alles Mögliche. Ich glaube, sie haben einfach eine schwächliche Kondition oder Konstitution. Und während ich einfach auf Bäume geklettert bin und runtergefallen bin, So, das konnten die irgendwie nicht so. Und da fing ihnen an, der Körper ein Betrachtungsgegenstand zu werden. Und als nächstes fängt man dann an zu überlegen, wenn ich den Arm so drehe und das Bein so und so, was kann ich damit machen? Mhm. Und daraus, glaube ich, entsteht dann Tanz. Und es ist auffällig, wie viele Dirigenten Haltungsschäden haben oder irgendwie sich merkwürdig bewegen oder nicht fließend bewegen. Wenn sie vom Orchester stehen, ist es alles fließend und Rhythmus und Schwingung und so. Es gibt unendlich viele Schauspieler, die total gehemmt sind in ihrem privaten Leben. Dann stehen sie auf der Bühne und sind der König und ich glaube es sofort und. Also diese Gegensätze sind, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Moment dabei.
Wenn jetzt jemand nach euch sucht und sich fragt, wie kann ich das unterstützen, was kann ich machen, soll der nach dir googeln, soll der nach Lawrence schauen, wo soll der schauen?
Der soll am besten bei freeartus.org gucken oder eben bei lawrence.berlin und dann findet er uns und da sind auch Kontonummern angegeben und E-Mail-Adressen und soll einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Das freut uns natürlich, da wir hier in Hamburg sind. Wir würden auch gerne ein Lawrence in Hamburg machen und suchen einen geeigneten Standort. Also alle Immobilieneigentümer, die nicht zu horrenden Preisen bereit sind, ein spannendes Objekt an uns zu vermieten, bitte melden. Und wer Interesse hat, in Middle East tätig zu werden, gerade Hamburger Kaufleute, helft mit. Nichts ist so gut wie wirtschaftliche gemeinsame Interessen, um Frieden zu sichern. Meldet euch.
Vielen Dank für deinen Besuch, das war wirklich großartig.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, absolut, sorry.
Ich finde, dass du so eine großartige Vaterfigur bist. Viel förderst und so viel den allen entlockst und so an alle glaubst und an das Gute glaubst und bin ganz, ganz beeindruckt. Ich
bin
und
aber
ganz
nicht glücklich. Naiv. Das wird manchmal so ans Gute glauben und so. Das kann man schon machen. Und ja, vielen Dank für den Vater, zumal ich leider keine eigenen Kinder habe, beziehungsweise mein Sohn bei der Geburt gestorben ist. Und ich jetzt einen jungen Flüchtling, einen Syrer, bei mir aufnehme und er hat mich schon längst als Vater adoptiert und ich werde ihn wahrscheinlich noch als Sohn adoptieren. Also insofern schenkt mir das Schicksal auch was zurück.
Wow. An so vielen Stellen.
Toll. Ja, danke.
Vielen Dank.
Ja, ich danke euch.
Wow.
Ja, danke.